Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Ägypten riegelt die Grenze zum Gazastreifen wieder ab. Bei einem Terroranschlag in Beirut kommen mehrere Menschen ums Leben. In der Schweiz werden die Warteschlangen für Organtransplantationen immer länger. Roger Federer ist beim Australian Open im Halbfinale ausgeschieden. Im Tagesgespräch um 13 Uhr Börsenkrise und Pensionskassen. Wie wirken sich die Finanzmarktturbulenzen auf unsere Altersguthaben aus? Am Mikrofon Martin Stucki und Penelope Künis mit einem Nachrichtenüberblick.
Ägypten riegelt jetzt die Grenze zum Gazastreifen wieder ab. Die Palästinenser dürfen zwar nach ihren Einkäufen wieder in den Gazastreifen zurückkehren, Neuankommenden jedoch wird seit Mitternacht die Einreise verweigert. Die Polizei forderte die Palästinenser in Rafah und Al-Arish mit Lautsprechern auf, bis 14 Uhr in den Gazastreifen zurückzukehren. Israel setzt die gezielte Tötung militanter Palästinenser im Gazastreifen fort. Bei 2 israelischen Luftangriffen wurden in der Grenzstadt Rafah 5 Hamas-Kämpfer getötet. Mit einer Autobombe haben in Beirut Unbekannte einen führenden Ermittler bei Terroranschlägen umgebracht. Bei der Detonation kamen 4 weitere Menschen ums Leben, 2 Leibwächter sowie 2 Passanten. Die Bombe wurde im Osten von Beirut in einem christlichen Quartier gezündet. Die Schweizerische Nationalbank kann einen Gewinnsprung verzeichnen. Das Jahresergebnis erhöhte sich verglichen mit 2006 von 5 auf 8 Milliarden Franken, wie die Notenbank mitteilt. Wie vereinbart erhalten Bund und Kantone 2,5 Milliarden Franken vom Gewinn. Das gute Ergebnis ist vor allem auf den hohen Goldpreis zurückzuführen. Der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband fordert wegen der Personenfreizügigkeit mit der EU Sicherungen im Wohnungsmarkt. Die Zuwanderung von EU-Bürgern habe in den Ballungszentren das Angebot an Wohnungen verknappt und die Mieten verteuert. Der Mieterverband fordert deshalb vom Bundesrat, den Wohnungsbau zu fördern und das Mietrecht zu verschärfen. Letztes Jahr sind in der Schweiz 416 Organtransplantationen vorgenommen worden. Weitere 870 Personen sind auf der Warteliste. Sie konnten nicht behandelt werden, weil die nötigen Organe fehlen. Für 50 Personen dauerte das Warten zu lang, sie verstarben vor einer Transplantation. Diese Zahlen veröffentlicht die zentrale Stelle Swiss Transplant zu ihrer Jahrestagung. Nicht zuletzt wegen des medialen Interesses am neuen Gesetz sei die Spendefreudigkeit wieder gestiegen. Der Tod eines Taxichauffeurs in Wetzikon könnte ein juristisches Nachspiel haben. Der Zürcher Staatsanwalt Markus Oertle will eine Strafuntersuchung einleiten gegen 6 Personen, nämlich 2 Richter, 2 Mitarbeiter aus dem Amt für Justizvollzug, einen Gemeindepolizisten und einen Psychiater. Dazu Staatsanwalt Markus Oertle.
Konkret geht es um fahrlässige Tötung, also dass sie durch Sorgfaltspflichtverletzungen schlussendlich am Tod des Taxifahrers mitschuldig sind.
Der Taxifahrer wurde letzten September von einem Mann erstochen, der als gemeingefährlich bekannt war. Er hätte zum Zeitpunkt der Tat eigentlich in Sicherheitshaft sitzen sollen. Bisherige Untersuchungen der Zürcher Justiz ergaben, dass die Tötung in Wetzikon am Schluss einer unglücklichen Verkettung von Ereignissen stand. Die geforderte Strafuntersuchung muss vom Kantonsparlament und von der Anklagekammer bewilligt werden. Im vergangenen Jahr sind in der Schweiz über 380.000 Fahrzeuge neu angemeldet worden. Das sind fast 5% mehr als im Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik meldet. Seit 1990 stieg die Zahl der neuen Fahrzeuge von 4 auf 5,5 Millionen. Militante Gegner des Weltwirtschaftsforums haben sich zu mehreren Vandalenakten der letzten Nacht in Zürich und Winterthur bekannt. Ziele der Attacken mit Feuerwerkskörpern und Farbe waren das indische Konsulat, die amerikanische Investmentbank Merrill Lynch und der Technologiekonzern Sulzer. Der Schaden blieb relativ gering. In einem Bekennerschreiben wird Indien als neue Weltmacht im Kreis der Imperialisten bezeichnet. Vorletzte Nacht hatten sich Anti-WEF-Aktivisten zu Brandanschlägen und Vandalenakten in Basel bekannt. Dort entstand Sachschaden von mehreren 100.000 Franken. Wegen der Krise bei der Stromversorgung in Südafrika haben die drei größten Goldproduzenten des Landes ihre Produktion gestoppt. Die Sorge vor einer Verknappung des Edelmetalls ließ den Goldpreis zum Wochenschluss auf ein Rekordhoch von $920 pro Feinunze steigen. Die südafrikanische Regierung bezeichnete den Stromengpass als nationalen Notstand. Die britische Polizei hat 10 Kinder befreit, die als Diebe missbraucht wurden. Die Kinder seien aus Rumänien eingeschleust und als Sklaven missbraucht worden, berichten britische Medien. Die Behörden nahmen 24 Erwachsene und die 10 Kinder in Gewahrsam. Fachleute gehen davon aus, dass seit der EU-Osterweiterung Hunderte von osteuropäischen Kindern in reichen europäischen Ländern als Diebe eingesetzt werden. Zum Sport. Tennis. Roger Federer ist beim Australian Open in Melbourne im Halbfinal ausgeschieden. Der Schweizer verlor gegen den Serben Novak Djokovic in 3 Sätzen mit 5:7, 3:6 und 6:7. Einzelheiten von Bernhard Scher.
Die Niederlage von Roger Federer ist eine deutliche. Zum ersten Mal seit 2,5 Jahren ist Federer bei einem Grand-Slam-Turnier vor dem Final ausgeschieden. Aber Novak Djokovic hat heute verdient gewonnen. Federer machte zu viele unnötige Fehler und produzierte zu wenig Winner. Djokovic hat sich im Vergleich zur letzten Saison deutlich verbessert. Er ist körperlich robuster, athletischer geworden, er hat einen äußerst effizienten Aufschlag und sein Selbstbewusstsein ist mittlerweile so groß, dass er auch gegen die Weltnummer 1 gewinnen kann. Für Roger Federer ist die heutige Niederlage eine bittere. Er bleibt zwar an der Spitze der Weltrangliste, verliert aber 500 Punkte. Das heisst, aus dem Zweikampf zwischen Nadal und Federer um die Weltnummer 1 ist ein Dreikampf Federer-Nadal-Djokovic geworden. Nach der heutigen Leistung ist Novak Djokovic ein heißer Anwärter auf den Tennisthron.
Das waren Informationen von Bernhard Scher.
12:37 Uhr, Rendezvous, und das sind unsere Themen bis 1. In Beirut haben Extremisten erneut eine Bombe gezündet. Wer und was steckt hinter dem Terror in Libanon? Nach dem Rücktritt von Romano Prodi als Regierungschef sucht Italien einen Ausweg aus der Krise. Vielleicht ist jetzt wieder Silvio Berlusconi am Zug. Seit einem halben Jahr gilt das neue Transplantationsgesetz. Viele Schweizer Spitäler haben ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht. Wie gut funktionieren die Kontrollsysteme bei den Banken? Der Milliardenbetrug in Frankreich rückt eine alte Frage in ein neues Licht. Und er heißt Brookley oder Brauchli und hat auch einen Schweizer Pass. Begegnung mit dem Chefredaktor der wichtigsten amerikanischen Wirtschaftszeitung. Das Leben im Libanon ist schwierig. Nicht nur warten die Menschen seit Monaten auf eine stabile Regierung, sie müssen auch täglich mit Anschlägen rechnen. Heute ist wieder eine Bombe explodiert, mitten in der Hauptstadt Beirut. Mehrere Menschen wurden getötet. Irene Meyer, unsere Nahostkorrespondentin, lebt in Beirut. Frage an Sie, wissen Sie schon mehr über diesen Anschlag jetzt?
Ja, es war eine sehr schwere Explosion heute Morgen. Sie sagten es, mitten in der Stadt. Es war während des Berufsverkehrs. Die Leute waren auf dem Weg zur Arbeit. Daher hat es unter den Opfern Zivilisten. Aber das Ziel der Attentäter sind die libanesischen Sicherheitskräfte. Es wurde ein hoher Geheimdienstoffizier getötet, der in der Terrorbekämpfung arbeitete, der auch eine Rolle spielte im Palästinenserlager Nahr el-Bared bei Tripoli im Kampf gegen die islamistischen Extremisten. Das ist eine Gruppe, die mit Al-Qaida verbunden ist.
Eine ganz schwere Explosion, haben Sie gesagt. Bereits vor 10 Tagen und auch schon im Dezember und im September explodierten Autobomben in Beirut und forderten Tote. Ist denn der neueste Anschlag jetzt einfach Teil dieser traurigen Serie oder trägt dieser Anschlag eine ganz andere, neue Handschrift?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Es gibt höchstens eine Parallele zu einem Anschlag Ende Jahr, als zum ersten Mal ein General der libanesischen Armee ermordet wurde, als also die Armee zum Ziel wurde. Das deutet darauf hin, dass jetzt diejenigen, die für die Sicherheit im Land sorgen sollen, angegriffen werden. Und das könnte allenfalls auf Attentäter im Kreis von Al-Qaida hindeuten, aber das ist reine Spekulation. Es kann auch jemand anders sein, denn der Libanon ist ein offenes Feld geworden für alle möglichen Täter und Ziele und Interessen von außen, von innen. UNO-Ermittler Brammertz, der den Hariri-Mord untersuchte, hat in seinem letzten Bericht angedeutet, in Beirut existierten im Moment jede Menge von Gruppen, die jederzeit Anschläge verüben könnten. Und in diesem Machtvakuum hier können die Attentäter praktisch frei agieren.
Im Libanon, Sie haben es gesagt, besteht ein Machtvakuum. Man streitet seit Monaten darüber, wer Präsident wird. Die Wahl wurde schon 13 Mal verschoben. Da wird eine Lösung auch nicht einfacher.
Nein, es wird mit jedem Tag schwieriger und vor allem gefährlicher. Der Anschlag heute weckt bei den Bürgern schon sehr große Ängste und Frustration, weil sie haben jetzt das Gefühl, niemand könne mehr das Land schützen, wenn die Polizei angegriffen wird, die Sicherheitskräfte, die Armee und die beiden zerstrittenen Lager, die Opposition und die Regierung, sind weiter von einer Einigung entfernt denn je. Die Präsidentenwahl wird von einem Mal zum anderen verschoben. Man hat hier schon den Eindruck, es wird mit dem Schicksal des Landes gespielt, es wird keine Verantwortung übernommen für das Land. Und auch die Kräfte, die von außen da mitmischen und ihre Konflikte im Libanon austragen, und das sind viele, die handeln ebenso, die handeln genauso verantwortungslos.
Informationen von Irene Meyer, unserer Nahost-Korrespondentin, direkt aus Beirut. Italien steht wieder einmal ohne Regierung da, nachdem Ministerpräsident Prodi gestern die entscheidende Vertrauensabstimmung im Senat verloren und daraufhin seinen Rücktritt eingereicht hat. Heute trifft sich Staatspräsident Napolitano mit den wichtigsten Politikern des Landes, um Wege aus der Krise zu finden. Ich habe unseren Italien-Korrespondenten Rolf Pellegrini gefragt, welche Möglichkeiten der Präsident denn überhaupt habe.
Napolitano hat grosso modo zwei Möglichkeiten. Erstens, Neuwahlen rasch anzuberaumen und zweitens, eine befristete Übergangsregierung zu ernennen, eine Regierung auf Zeit, also mit einer Aufgabe, ein Wahlgesetz vom Parlament absegnen zu lassen, damit die Zersplitterung des politischen Systems beendet und Italien größere Stabilität garantiert werden kann. Diese zweite Lösung, Übergangsregierung zur Ausarbeitung eines neuen Wahlsystems, hat für Napolitano Vorrang. Das Problem ist freilich, größere Stabilität würde bedingen, dass die kleineren und vor allem die Kleinstparteien aus dem Parlament eliminiert werden und dem Wahlsieger ein Bonus gegeben wird, damit dessen Regierung nicht erpressbar ist durch die Kleinen. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich sehe nicht, wie man eine solche Reform im Moment durchbringen könnte. Prodi hatte sie ja in seinem Programm seit einem Jahr und er brachte sie nicht zustande. Ich sehe nicht, um es salopp zu sagen, wie man den Hähnchen sagen kann, ihr sollt geröstet werden, springt nun von euch aus alleine in den Backofen.
Stichwort Prodi, der wäre nicht der Präsident mehr einer solchen Übergangsregierung, der wäre weg vom Fenster jetzt.
Ja, ich denke, Prodis Image hat in den letzten Tagen sehr gelitten. Er ist nicht mehr präsentabel. Seine Koalition war am Ende von dem Moment an, wo Mastella und seine UDU ausscherte. Prodi wollte aber daraus nicht die Konsequenzen ziehen. Er wollte nicht von sich aus zurücktreten. Er zeigte sich trotzig stolz, gab dabei aber den Eindruck von Starrsinnigkeit. Und dies umso mehr, als ihn Napolitano, der Staatspräsident, geraten hatte, aus freien Stücken zurückzutreten und nicht das absehbare Misstrauen des Senats abzuwarten. Dazu kommt, dass Prodi oder ihm Nahestehende offenbar versucht haben, in den letzten Tagen der rechten Senatoren auszuspannen, beziehungsweise die UDU-Senatoren von Mastella umzustimmen durch Jobangebote an Verwandte. Das ist nicht sehr schön, Politiker für käuflich zu halten, denn bisher hätte man immer solches Tun immer dem zynischen Berlusconi vorgeworfen und etwas weniger Prodi.
Wie fällt denn eigentlich die Bilanz der 20 Monate Prodi-Regierung jetzt aus?
Und Prodi hat das Budgetdefizit, das bedrohlich hoch war, unter Berlusconi stark runtergedrückt. Er konnte das tun, weil die internationale Konjunktur besser war als in der Zeit Berlusconis. Es gab ein bisschen Wachstum, während es unter Berlusconi praktisch keines mehr gab. Aber die Wachstumsrate Italiens blieb wie immer in den vergangenen Jahren aus strukturellen Gründen um rund einen Punkt hinter jener der anderen westeuropäischen Länder zurück. Gleichzeitig erhöhte Prodi die Gesamtsteuern und Abgabenlast der Italiener, wie das übrigens von Berlusconi und Co. vorausgesagt worden war. Und die illegale Immigration, ein anderes Problem, ist noch stärker geworden als unter Berlusconi. Italiens Forschungsstätten und Schulen sind international nicht konkurrenzfähig Das Nord-Süd-Gefälle ist nicht kleiner geworden. Politisch verstand es Prodi nicht, und das ist ein wahres Fiasko, den produktiven Norden, wo die linke Mitte wenig Anhang hat, ein bisschen milder zu stimmen. Da hat Prodi für einen künftigen Leader der linken Mitte eine schwere, schwere Hypothek hinterlassen.
Sie haben den Namen Berlusconi ein paar Mal erwähnt. Ist denn jetzt seine Stunde, die Stunde seiner Rückkehr gekommen? Gestern haben ja seine Anhänger bereits die Prosecco-Korken knallen lassen.
Prosecco oder Champagner, man weiß es nicht. Berlusconi kann laut den Meinungsumfragen darauf hoffen, die nächsten Wahlen zu gewinnen. Aber mit welcher Stärke und wie unangefochten als Führer, das wird man sehen. Auf jeden Fall kann er aufatmen. Die Gesetzesvorlage, die an sich seit einem Jahr bereit war in der Regierung und welche die Werbeeinnahmen von Mediaset seinem Unternehmen hätte drastisch beschneiden können, diese Gesetzesvorlage wird nun nicht mehr ins Parlament kommen. Vielleicht war das der eigentliche Hauptgrund, wieso Berlusconi so sehr Prodi weghaben wollte. Er sah Unheil aufkommen für seine Firma.
Eine Frage zum Schluss, Rolf Pellegrini. Was braucht Italien, um aus dieser Krise zu kommen?
Und das wichtigste strukturelle Problem Italiens bleibt die Staatsverschuldung, die höchste von ganz Europa, eine Staatsverschuldung, die jedes Jahr rund 70 Milliarden Zinsen wegfrisst. Die Staatsausgaben müssen runter, daran führt kein Weg vorbei. Die Produktivität muss gesteigert werden, wenn Italien nicht mehr weiter im internationalen Vergleich abrutschen will. Die Kaufkraft, die in den letzten Jahren ständig gesunken ist für immer breitere Schichten, muss rauf. Sie kann aber nur gesteigert werden, sie kann nur raufgehen, wenn sparsamer und effizienter gewirtschaftet wird. Und natürlich, Italien muss eine Lösung finden, um im Süden die diffuse Illegalität zu beenden. Den Meridione mit Milliarden Subventionen zu füttern und mit künstlichen, klientelaren Stellen über Wasser zu halten, das ist verhängnisvoll, das beseitigt die konkreten Probleme nicht, sondern verstärkt sie sogar. Siehe Müllkrise in Neapel.
Informationen und Einschätzungen von Rolf Pellegrini, Italien-Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Es war ein Hoffnungsschimmer für all jene, die zum Beispiel eine neue Niere oder ein neues Herz brauchen. Das neue Schweizer Transplantationsgesetz, das vor einem halben Jahr in Kraft trat, sollte unter anderem dazu führen, dass mehr Organe gespendet werden. Aber die Wartelisten werden immer länger. Die Bilanz des neuen Gesetzes fällt also durchzogen aus. Dieter Kohler.
Schweizer und Schweizerinnen sind grundsätzlich sehr zurückhaltend gegenüber der Organspende. Es ist ein Tabuthema. In den umliegenden Ländern sind die Leute eher bereit, nach dem Tod ein eigenes Organ an eine fremde Person abzugeben. In der Schweiz liegen aber die Zahlen tief. So konnte man letztes Jahr nur bei 81 verstorbenen Personen Organe entnehmen. Da pro Spender häufig mehrere Organe anfallen, konnten von diesen 81 Personen 416 Patienten profitieren. Viele andere aber warten immer noch auf eine Behandlung, die Warteliste wird immer länger. Nicht zuletzt, um dieser Skepsis gegenüber der Organspende entgegenzutreten, hat man in der Schweiz die Transplantation in einem neuen Gesetz einheitlich geregelt. Wie fällt die Bilanz nach einem halben Jahr aus? Konrad Müller, Direktor von Swiss Transplant, jener Organisation, die neu die Organverteilung zentral vornimmt, Konrad Müller sagt:
Also das neue Gesetz hat funktioniert. Wir allozieren zentral seit dem 1. Juli und es funktioniert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, durch die mediale Präsenz, die wir durch das neue Gesetz haben und auch durch die Information vom Bundesamt, haben wir klar mehr Spender gehabt im letzten halben Jahr als in den vorigen eineinhalb Jahren.
Markus Weber, Leiter der Transplantationschirurgie am Universitätsspital Zürich, verweist auf einen anderen positiven Punkt. Nun würden alle Regionen bei der Verteilung der Organe gleich behandelt.
Bezüglich der Organverteilung, denke ich, sind wir zufrieden, weil durch das neue Transplantationsgesetz eine Chancengleichheit für alle in der Schweiz wohnhaften Patienten entstanden ist.
Markus Weber wünscht aber, dass administrative Abläufe in Zukunft vereinfacht werden. Deutlich anders ist die Tonlage am Berner Inselspital. Mediensprecher Markus Hechler.
Es läuft eindeutig nicht rund, weil die Hoffnungen, die Erwartungen, die man verbunden hat mit dem neuen Transplantationsgesetz, nicht oder noch nicht erfüllt sind.
Das Berner Inselspital war immer zusammen mit dem Spital St. Gallen der Musterschüler in Sachen Organtransplantation. Das langjährige Engagement kommt nun aber anderen Spitälern zugute, die in der Vergangenheit ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Denn genügend Organe liegen immer nur dann vor, wenn ein Spital auch aktiv und mit Fingerspitzengefühl natürlich auf mögliche Spender zugeht. Viele Spitäler sind dieser Arbeit in der Vergangenheit aber aus dem Weg gegangen. Nicht so in Bern, wo man sich nun ärgert, feststellen zu müssen, dass wegen der neuen zentralen Verteilung der Organe und der Inaktivität anderer Spitäler die Wartefristen in Bern nun länger geworden sind. Bern fordert deshalb rasche Nachbesserungen des Gesetzes, was im Bundesamt für Gesundheit, wie man hört, bereits im Gange ist. Markus Hechler vom Inselspital setzt Druck auf.
Also Feinkorrekturen braucht es auf jeden Fall. Wir sind aber nicht der Auffassung, dass man damit noch länger zuwarten sollte. Man müsste diese Verordnung ausmisten, entrümpeln, revidieren.
Gefordert ist nun die Politik in Bundesbern. Unterstützung kommt aber, wenn auch etwas diplomatischer, von der zentralen Organisation Swiss Transplant. Konrad Müller sagt, erst 13 von 90 Spitälern und Intensivstationen würden ihre Arbeit wirklich auch ernst nehmen. Bei allen anderen müsse das Engagement, vermehrt Organspender zu suchen, verstärkt werden.
Das Staunen war groß gestern und ist es auch heute noch. Wie ist es möglich, dass ein Mitarbeiter der französischen Bank Société Générale so viele Milliarden verspekulieren konnte? Ein weiterer harter Schlag für das Image der internationalen Banken, die mit undurchsichtigen Geschäften auf dem US-Hypothekenmarkt schon mindestens 100 Milliarden Dollar verloren haben. Das schnelle Geld und die Gier nach immer höheren Profiten führt zu einem bösen Erwachen. Und der Ruf nach einer besseren Aufsicht der Banken wird immer lauter. Manuel Rentsch.
Das hat gerade noch gefehlt. Umgerechnet 8 Milliarden Franken hat die zweitgrößte Bank Frankreichs, die Société Générale, verloren. Die Bank schiebt die Schuld auf den 31-jährigen Händler Jérôme Gerviel ab. Er habe die Verluste verursacht, er habe das interne Kontrollsystem umgangen. Die Bankleitung spricht von Betrug. In der Finanzbranche schüttelt man den Kopf. Die Société Générale galt bisher als eine Bank mit einem guten Kontrollsystem und trotzdem konnte ein einfacher Händler diese fünfstufige Kontrolle einfach umgehen. Der Händler machte immerhin Geschäfte von mehr als 60 Milliarden Franken. Ausgerechnet Nick Leeson, jener Finanzjongleur, der selber in den 90er Jahren mit Fehlspekulationen 1,4 Milliarden Dollar verloren hat, kritisiert das Bankensystem. Die Kontrolle innerhalb der Banken sei ungenügend. Die Bankangestellten, die die Händler kontrollierten, seien nicht qualifiziert genug, sagt Leeson in einem Interview der BBC. Auch Wirtschaftsprofessor Hans Geiger kritisiert die bankinterne Kontrolle.
Hier geht es um simple Aufsichtsfragen. Wer beaufsichtigt wen? Wer darf was tun?
Der Betrug in der französischen Bank und die Verluste im amerikanischen Immobiliengeschäft sind zwar zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber in beiden Fällen geht es letztlich auch um die Kontrolle. Selbst bei den Bankiers setzt sich die Einsicht durch, dass es im Risikomanagement Mängel gibt. Patrick Odier, Mitbesitzer der Genfer Privatbank Lombard Odier Darier Ensch.
Je crois que la création d'un certain nombre de produits n'a peut-être pas été toujours avec le même développement dans les systèmes de contrôle, et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui.
Heute stelle man fest, dass die Aufsicht mit der Entwicklung neuer Finanzprodukte nicht Schritt gehalten habe, sagt Patrick Odier und weiter.
L'information qui manque sur la réalité des risques qui sont pris, et c'est là que probablement le secteur financier, les autorités de réglementation doivent travailler.
Die Aufsichtsbehörden müssen die Transparenz bei den Risiken verbessern. Diese Forderung des Genfer Privatbankiers stößt bei den Politikern und bei den Zentralbanken auf offene Ohren. Jean-Claude Trichet, der Chef der Europäischen Zentralbank, kündigte diese Woche an, dass die Zusammenarbeit zwischen den Behörden und den Zentralbanken verbessert werden müsse. In der EU sind solche Projekte am Laufen. In einem Ministertreffen in London wird zudem nächste Woche über Maßnahmen gesprochen, mit welchen die überbordenden Finanzmärkte besser in den Griff zu bekommen sind.
Seit bald einem Jahr steht Markus Brauchli an der Spitze der führenden amerikanischen Wirtschaftszeitung Wall Street Journal. Und in dieser Funktion ist der Amerikaner zum ersten Mal am Weltwirtschaftsforum in Davos. Zurück in der Heimat, könnte man sagen, denn Brauchli hat Schweizer Wurzeln und auch einen Schweizer Pass. Franco Battel hat ihn in Davos getroffen.
Markus Brauchli schmunzelt, wenn er erzählt, dass man seinen Namen in den USA als Brockley ausspreche. Er selbst nennt sich Brauchli, auch wenn Schweizerdeutsch für ihn eine Fremdsprache ist.
My father's in charge of speaking Swiss German. I speak some Chinese, but not Swiss.
Er spreche dafür ein bisschen Chinesisch. Gelernt hat er es während seiner Zeit als Korrespondent in Peking. Er hat aber auch aus Skandinavien und aus Tokio berichtet. Brauchli ist 46 Jahre alt, wirkt sehr zurückhaltend, beinahe scheu. Trotzdem ist er als Chefredakteur des Wall Street Journals einer der einflussreichsten und mächtigsten Männer im US-amerikanischen Journalismus. Zu seiner zurückhaltenden Art passt es, dass er beispielsweise nichts über Präsident Bush sagen möchte. Solche Einschätzungen überlasse er lieber seinen Kommentatoren.
I'm afraid I would much prefer to leave any relationship between the Bush administration and the Wall Street Journal, if there is one, to the editorial page, and I think leaving.
Im Gespräch mit Markus Brauchli fallen immer wieder Sätze wie, diese Frage müssten Sie dem Management der Zeitung stellen oder diese Frage müsste die Wirtschaftsredaktion beantworten. Brauchli ist vorsichtig. Bestimmt und konkret wird der Chefredaktor aber dort, wo es um den Kernbereich seiner Arbeit geht, um den recherchierten, aufwendigen Zeitungsjournalismus und um die Fairness, die dazu gehöre.
We don't represent only one side of a story. If we're writing about somebody in a way that may be critical,
Er setze sich dafür ein, dass seine Zeitung nicht nur eine Seite der Story bringe. Auch wenn das Wall Street Journal über jemanden kritisch berichte, dann müsse diese Person angehört werden, auch ihre Ansicht gehöre dann ins Blatt. Was selbstverständlich klinge, sei es nicht. Auch elementare Regeln der Fairness würden immer wieder verletzt. Im Journalismus werde vieles kopiert und nochmals kopiert und abgeschrieben, kritisiert Brauchli. Darum brauche es Medien, die wirklich noch recherchierten, an gewissen Geschichten wochenlang, eine Arbeit, die viel koste, Leute, Geld und Zeit.
And putting the resources, both people, money and time, into ferreting out the facts, understanding them and conveying them.
Auf diese Weise sei es dem Wall Street Journal gelungen, bisher 16 Pulitzer-Preise zu gewinnen. Die Qualität und der Einfluss der Zeitung sind anerkannt und trotzdem geriet das Blatt im letzten Jahr in einen gefährlichen Strudel. Die Besitzerfamilie Bancroft verkaufte das Journal an den Medienmogul Murdoch. Ist nun die Unabhängigkeit in Gefahr?
No, there hasn't been any change at all in the way we practice our journalism.
Nein, es gebe keinen Druck von Murdoch. Das Journal sei nach wie vor unabhängig. Fragt sich allerdings, wie lange dies so bleibt. Murdoch hat sich nämlich bisher den zweifelhaften Ruf erworben, unzimperlich ins Tagesgeschäft einzugreifen und seinen Chefredaktoren dreinzureden oder sogar Weisungen zu erteilen. Brauchli aber versucht es positiv zu sehen und hat gleichzeitig Großes vor. Mit den immensen Mitteln Murdochs hofft er, seine direkte Konkurrenz, die Financial Times, abzuhängen und im Wirtschaftsjournalismus weltweit zur unbestrittenen Nummer 1 zu werden.
Ein Bericht von Franco Battel.